Ich glaube, in der Situation, in der der VfL sich aktuell befindet, ist es einfach wichtig, auch, dass das Spiel gestern so okay war, interessiert eigentlich keinen. Wichtig ist, dass du die Punkte machst. Und in dem Moment, wo du Punkte machst, wird das Spiel auch wieder besser werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster in der englischen Woche nach dem 2:2 des VfL Osnabrück beim TSV 1860 München. Heute mit einer zweigeteilten Folge, auf die wir unter anderem ja auch noch auf das Vorabspiel eingehen wollen, nämlich das 1:3 bei Arminia Bielefeld, die beiden genannten Partien im Vergleich und wo der VfL Osnabrück denn jetzt nach diesem Punktgewinn in München zumindest sportlich steht. Das wollen wir insofern zweigeteilt machen, dass wir jetzt zuerst sprechen mit unseren beiden Korrespondenten in München. Wir sprechen nämlich jetzt noch am Mittwochabend live on tape. Mein Name ist Benjamin Kraus und ich rufe auf Giesings Höhen, wie Oliver Forster 34.000 Mal bei Magenta Sport gesagt hat, Malte Golsche und Jakob Altschner. Moin, wie geht's euch?
Moin, servus, ganz gut. Wir sitzen noch auf der Tribüne. Wir wurden gerade noch verscheucht, erst aus dem Presseraum, dann von der Trainerbank, die wir dann mal einnehmen wollten, und sitzen jetzt auf der Tribüne, ja, hier in dem einem der traditionsreichsten Stadien Deutschlands. Ist nicht ganz so schlecht.
Und haben optimale Sicht auf die Greenkeeper, die ja noch agieren.
Das heißt, das Flutlicht, das ein bisschen dunkel war, ist nach wie vor noch an und scheint euch durch die Nacht. Das ist doch schön. Zweigeteilte Folge, um das nur eben zu Ende zu bringen. Nachher sprechen wir noch mit Stefan Wessels, der für uns auch nochmal eine sportliche Analyse vornehmen wird und unter anderem über das Thema Torhüter sprechen wird, was ja heute euch auch eins ist, Malte, Jakob, was euch, ja, kann man sagen, überrascht hat. Absehbar war er jetzt nicht unbedingt, dass der Torwartwechsel, ne? Also dass David Richter jetzt ausgerechnet beim alten Verein auf die Bank musste, schon Zeichen vom neuen Trainer Petr Reimers gewesen.
Ja, also es zeichnete sich ja dann so über den Tag so ein bisschen ab, dass das Gerücht aufkam in den sozialen Medien beziehungsweise diversen bekannten Online-Foren. Ich fand es persönlich einen wirklich überraschenden Zeitpunkt, vor allem weil David Richter nun mal hier bei 60 gespielt hat, in der letzten Woche bei mir im persönlichen Gespräch, das ich da dann auch zu Papier gebracht habe, auch noch gesagt hat, wie sehr er sich auf dieses Spiel freut und dass er hier was beweisen will. Also insofern auf jeden Fall überraschend, vielleicht aber tatsächlich dann der Moment, den Jungen so ein bisschen aus der Schusslinie zu bringen, nach dem Spiel in Bielefeld, wo er beim zweiten Tor nicht gut aussah, wiederholt. Hat Reimers jetzt die Chance genutzt, sage ich mal. Ist dabei natürlich auch ein gewisses Risiko eingegangen. Überraschend war es auf jeden Fall.
Jakob, du bist unser 1860-Experte. Liegt auch daran, dass du lange für den Münchner R-Merkur gearbeitet hast und über die Löwen berichtet hast. Hast dann ja auch ein bisschen verfolgt, wie David Richter im letzten Jahr hier performt hat. Hat gar keine schlechten Kritiken gekriegt. Stand ein bisschen dann in einem Status, wo man sagen muss, na, vielleicht hat der Hiller auch nur gespielt, weil er den besseren Fanrückhalt hatte. Jetzt ist der Hiller hier wieder auch auf der Bank und Vollert aus Unterhaching spielt. Wie hast du denn die Entscheidung wahrgenommen mit Blick darauf dann speziell? Jetzt saßen Hiller und Richter, die beiden, um die es im Feuer ging, saßen jetzt irgendwie beide auf der Bank. Ist
ja
wild.
Ja, genau, das Schicksal hat sich vereint. Also ich fand's mindestens genauso überraschend mich hat es mindestens genauso überrascht, wie es Malte heute Mittag überrascht hat. Ich finde es sogar noch eine Spur waghalsiger, als Malte mir das gesagt hat, wie er es findet. Also du hast es ganz richtig gesagt. David Richter war vergangene Saison im Herbst reinrotiert ins Münchner Tor, durfte 11 Spiele spielen, hat das gut gemacht, hat das besonders im Spiel mit dem Ball besser gemacht als Hiller. Auch die Kickernoten, ich glaube 3,11 im Durchschnitt war es, haben das wieder gespiegelt. Dann kam der Trainerwechsel hier in München im vergangenen Winter. Agis Janikis hat ihn dann als erste Amtshandlung wieder eine Nummer kürzer, eine Nummer kleiner gemacht, auf die Bank gesetzt. Dann kam im Sommer der Wechsel zum VfL, wo sich hier viele gefragt haben, lassen wir da nicht gerade den falschen Torwart ziehen. Beim VfL kam er als klare Nummer 1. Das wurde ja auch immer so kommuniziert. Und jetzt, 3 Spiele nach einem Trainerwechsel von Petr Reimers, diese Entscheidung zu treffen, finde ich, ja, wie gesagt, überraschend mutig und mutig auch deshalb, weil ja, Reimers ihm damit mutmaßlich nicht nur den Stammplatz nimmt, sondern auch noch irgendwie doppelt wehtut, direkt vor einem Spiel beim alten Club im alten Stadion.
Wenn er jetzt auf die 90 Minuten zurückschaut, Jonsson mit seinem Debüt im Tor des VfL, hat das denn gut gemacht und hat sich der Wechsel gelohnt?
Also ich finde, es gab nicht wahnsinnig viele Szenen, in denen Jonsson sich auszeichnen konnte. Zumindest gab es jetzt kein krasses 1 gegen 1, wo jetzt für einen Torwart sehr viel möglich gewesen wäre, sage ich mal. Die Bälle, die auf sein Tor kamen und haltbar waren, hat er gehalten, hat Sicherheit ausgestrahlt, auch mit dem Ball, keine Fehler gemacht. Und insofern war das ein solides Debüt auf jeden Fall, ja.
Hinten raus, meine ich, Jakob, hat er ein bisschen gewackelt, ne? So ein, zwei Bälle dann in Seiten aus und dann hatte 60 in der Nachspielzeit ja nochmal das Ding. Und sag mir doch auch, also im Training fällt mir immer auf, dass Jonsson lauter ist, also die Leute auch gut dirigiert. Hat man das im Stadion heute auch gehört?
Das hat man deshalb jetzt nicht mega auffällig gehört, weil hier auch trotz dessen, dass es nicht ganz voll war, trotzdem auch sehr laut war zwischendurch, klassisch Grünwalder Stadion. Aber was mir Joel Schwarz sinngemäß gesagt hat, ist einfach auch genau diese Qualität, die Jonsson auszeichnet, nämlich das Antreiben, das Leiten des gesamten Spiels von hinten, auch wenn er, wie er sagte, davon vorne relativ wenig mitbekommt, so würde ich sagen, habe ich doch durchgehört, dass es schon ein bisschen mehr ist, als es Berichter der Fall ist.
Okay. Mehr zur Torwart-Debatte dann, wie gesagt, im zweiten Teil des Podcasts mit Stefan Wessels. Gab ja noch ein paar andere personelle Entscheidungen heute. Zwartz unter anderem mit dem Mittelstürmerdebüt, Kayo auf dem Flügel, Tesche wieder rein. Hat es euch überrascht, dass es so viel ist? Und auch da die Frage, war es denn richtig von Reimers?
Also die Entscheidung, dass Schwarz im Zentrum spielt, hatte sich ja dann selbst erklärt, dadurch, dass Erik Engelhardt aus privaten Gründen, das zweite Baby ist vielleicht schon da, hoffentlich dann aber möglichst bald unterwegs, dass Erik Engelhardt eben in Osnabrück geblieben ist, war diese Entscheidung, glaube ich, Reimers dann irgendwo auch abgenommen. Die anderen, dass Tesche spielt, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt überrascht. Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es prophezeit, aber ich habe Reimers nach dem Abschlusstraining tatsächlich auch genau darauf angesprochen, ob das nicht eine Option wäre. Und ich glaube, die hat er dann auch zurechtgezogen, hier bei einem Spiel bei 1860 den erfahrensten Spieler vielleicht der ganzen Liga zu bringen. War sicherlich nicht die falscheste Entscheidung. Kayo auf rechts hat mich überrascht, ja.
Ist ja eigentlich einer, den wir nur durchs Zentrum gesehen haben, Jakob. Gegen Bielefeld hat man tiefe Läufe von ihm gesehen. Tiefe Läufe braucht man auch auf dem Flügel. Heute hat er mit dem Ball fast ein bisschen oft in die Mitte gesteuert, oder?
Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Art Automatismus war von ihm, weil er eben eigentlich eher im Zentrum zu Hause ist, wo ich ihn auch stärker sehe. Also ich sehe Kayo nicht als klassischen Flügelspieler. Ihm hat heute auch ja, so ein bisschen die technische Finesse gefehlt. Es waren schon ein paar Bälle dabei, die nicht dahin gingen, wo sie, glaube ich, hin sollten. Insgesamt, finde ich, ist er eher ein Spieler, der über viel Physis kommt, wo er in seinen ersten Auftritten seit dem Wechsel aus Ingolstadt beim VfL überzeugt hat. Und ja, diese Physis kann man irgendwie, finde ich, im Zentrum besser einsetzen als auf dem Flügel. Und deswegen hat es auch mich überrascht.
Mhm. Jakob, du als 1860-Kenner, wie gut waren die denn heute? Also was ist denn dieser Punkt, bevor wir vielleicht ein bisschen auch über das Spiel gleich noch vom Verlauf her reden, wie ist denn dieser Punktgewinn für den VfL einzuordnen, wenn man darauf blickt, was die Löwen heute auf den Platz gebracht haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dieser Punktgewinn ist so einzuordnen, dass es erstmal ein gewonnener Punkt ist, der ja besser ist als keiner, sagen wir es mal so. Lukas Jonsson hat mir eben im Interview gesagt, das ist ein Punkt auch fürs Herz, also einfach nur mal wieder gepunktet zu haben. Hier, das muss man aber auch sagen, war auch mehr drin. Also wenn man weniger individuelle Fehler macht, wenn einem weniger durchrutscht und man hier dann mit zwei Toren führt, dann kann man das Ding auch zu null gewinnen. Es war jetzt wirklich nicht so, dass 60 als Heimmannschaft hier überlegen war und der VfL ja, Glück hatte, dass man hier noch einen Punkt entführt, sondern es war mehr drin. Es war, auch das gehört dazu, es war positiv, dass es dem VfL zweimal gelungen ist, direkt nach Rückstand zurückzukommen. Ist ja eine Tugend, die irgendwie in dieser Saison noch nicht häufig zum Vorschein kam. Aber grundsätzlich, wenn man das reine Spiel betrachtet und auch den Gegner betrachtet, war hier schon auch mehr drin.
Der Jesper Verlaat hat nach dem Spiel bei Magenta gesagt, dass man eigentlich dass 60 die Spielkontrolle meistens hatte. Das haben wir am Fernsehschirm ein bisschen anders wahrgenommen und ihr ganz offensichtlich auch, nachdem was du gerade gesagt hast.
Ja, also Spielkontrolle, weiß ich auch nicht, ob ich das so teilen würde. Vielleicht meint er, man hatte mehr Ballbesitz in ungefährlichen Zonen. Kann sein, da kenne ich jetzt die Statistik nicht. Aber was das Spiel um den Strafraum betrifft, fand ich 60 auf jeden Fall nicht besser. Eher noch den VfL gefährlicher.
Ja. So, Malte, individuelle Fehler hat Jakob gesagt, so schön unpersönlich. Wir können es vielleicht positionsgetreu machen. Wenn ich dich frage, bleiben denn die Außenverteidiger beim VfL Osnabrück dann doch ein größeres Problem?
Ja, ich glaube, also kurze Antwort ja, um es ein bisschen länger zu machen. Also wenn wir es jetzt namentlich benennen wollen, beim ersten Gegentor ist ganz klar Bastien Konü, der seinen Gegenspieler laufen lässt. Und wobei ich sagen muss, für meine Begriffe rückt die Abwehrkette im falschen Moment zu hoch. Konü ist Teil dieser Abwehrkette und ist dann am Ende derjenige, der das Problem hat, dass es halt eben sein Gegenspieler ist, der den Ball bekommt. Trotzdem ist es ein Fehler, der ihn betrifft, der aber in dem Fall aus meiner Sicht die komplette Abwehrkette betrifft. Trotzdem muss man insgesamt sagen, hat er vor allem defensiv seine großen Probleme gegen Schröter gehabt, der ihm auch einfach körperlich überlegen war. Trotzdem gut reingebissen irgendwo, vor allem in die Offensive dann in der zweiten Halbzeit auch.
Holt den Elfmeter noch raus, ne?
Holt den Elfmeter raus, der aus meiner Sicht dann eben auch ein klarer Elfmeter war, auch wenn das die 60-Fans vor uns nicht so richtig wahrhaben wollten.
Ja, also ich habe mich jetzt auch gewundert, dass das jetzt im Fernsehen zu so einer schrittigen Szene gemacht worden ist. Ne? Ich meine, klar sagen die, der spielt den Ball und den Gegner, aber Konü ist halt eher am Ball und der andere grätscht von unten und von hinten. Also ich weiß gar nicht, was man da diskutieren soll. Ist für mich auch ein klares Ding.
Ja, aus meiner Sicht auch. Wenn wir das Außenverteidiger-Thema noch abschließend behandeln wollen, ja, ich glaube, der Fehler ist noch klarer zu benennen, Leon Semic. Klar, ein paar Minuten erst auf dem Feld, aber in der Situation musst du einfach durchlaufen. Du darfst nicht das lange Bein versuchen, sondern musst einfach durchlaufen. Er ist der Spieler mit mehr Tempo gewesen in der Aktion. Wenn er einfach durchläuft, dann passiert da gar nichts. Dann gibt es einen Einwurf für 60 und dann ist die Sache durch. So versucht er das lange Bein, stolpert und verschuldet das Gegentor im Grunde zu 100%.
Ja. Hat euch gewundert, warum er Petraimers nicht Aydini gebracht hat? Das wäre ja auch eine Option gewesen.
Ja, Jakob hat ihn das auf der PK eben auch gefragt. Reimers sagte dann, ja, wir wechseln halt oder wir können nicht dreimal in einer Woche oder in 6 Tagen mit der gleichen Elf spielen. Hat was mit der Kürze der Zeit zu tun. Ehrlicherweise kann ich diese Argumentation nicht so ganz nachvollziehen, denn ich glaube, Aydini hätte die 20 Minuten oder Viertelstunde, die Semic heute gespielt hat, auch noch in den Beinen gehabt. Und ich, so nach dem Stärken-Schwächen-Profil der Spieler, hätte Aydini diesen Fehler heute eher nicht gemacht. So kann man es vielleicht ganz einfach ausdrücken. Vielleicht kann man im Umkehrschluss auch sagen, vielleicht hätte er die Flanke, die zum Elfmeter führte, dann eben nicht gespielt.
Das ist die Einrichtung von Semic auf jeden Fall.
Genau.
Ja, insofern das auch immer ganz gut, um das dann auch gerecht einzuordnen. Ihr habt, glaube ich, Kontakt mit einem Ordner gerade. Deswegen lasst vielleicht das Gespräch, wenn ihr ihm sagt, 2 Minuten noch, weil ich habe eigentlich auch nur noch 1 oder 2 Fragen, weil ich finde, wir sollten, um das Ganze abzurunden, schon noch über die positiven Sachen reden. Simakala, also Konü Elfmeter rausgeholt, haben wir schon gesagt. Simakala, ein Tor und eine Vorlage. Flanke von außen und Kopfball im überlegenen Kopfballduell in der Mitte. So ein Tor haben wir vom VfL Osnabrück die in dieser Saison noch nicht gesehen, oder?
Ja, also Flanke, Kopfball, Tor. So stellen wir uns unsere Mannschaft vor, sagt Olli Pocher.
dass du nochmal Olli Pocher zitierst,
das ist sensationell. Nein, also, oh Gott, schneid das bitte raus. Nein, Quatsch. Also, ja, so einfach kann es halt auch manchmal sein, ne? Also, wenn du dann halt einen Stürmer wie Schwarz hast, der vielen Verteidigern dann auch mal überlegen ist und dann noch ja, die Cleverness hat gegen, ich glaube, gegen Rheintaler was in der Situation. Verlat wäre vielleicht der härtere Gegner in dem Moment gewesen, aber macht das gut. Macht das gut. Hatte ja auch vorher schon eine Kopfballchance, die er dann mit Aufsetzer auf die Latte setzt.
Wo er mehr aber, draus machen muss, ehrlich gesagt. Ne? Da ist, kommt er auch frei zum Kopfball. Da habe ich mir schon gedacht, so Mann, Junge, das sind deine Situationen eigentlich, aber hinterher macht das dann.
Klar, aber wenn er den zweiten macht, ich glaube, dann ist die Quote in Ordnung. Generell im Strafraum aus meiner Sicht hat er dann noch einen Drehschuss in der ersten Halbzeit, der knapp vorbeiging. Also wenn man jetzt den Vergleich aufmachen will, hat er, was Torgefahr angeht, auf jeden Fall den Vorteil gegenüber Erik Engelhardt. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Wobei Engelhardt dann vielleicht andere Vorzüge hat, aber wenn es rein danach geht, war es momentan, glaube ich, persönlich die Nummer 1 im Zentrum.
Und kann nicht Engelhardt auch eher Flügel spielen als Zwartz? Also ich glaube, dass Zwartz der klare Mittelstürmer ist, hat man ja heute gesehen. Aber wäre dann nicht Engelhardt vielleicht mit seiner Wuseligkeit, Ballbehauptungsqualität, gut, er ist jetzt auch nicht der große Tempoläufer, aber für das, was er dann auch auf engem Raum kann, könnte man doch ihn noch mal ein bisschen auf der Seite ausprobieren.
Ausprobieren kann man das. Wobei ich vom Gefühl auch bei Engelhardt eher sagen würde, du hast es selber ja gerade gesagt, wenn ihm fehlt das Tempo und ich... Kann ein persönlicher Geschmack sein, aber habe auch im Flügel dann schon lieber die Flinken. Und da ist Simakala am ehesten oder auch Niehoff natürlich einer, den nicht zu vergessen, die ich da einsortieren würde. Engelhardt, man kann es mal ausprobieren, er darf mich gerne eines Besseren belehren. Aber was ich auf jeden Fall auch teile, ist die Meinung, dass Schwarz aktuell im Zentrum die Nase vorn hat.
Gut. Und dann letzte Frage, weil es mit Sicherheit viel interessiert, wie ihr das im Stadion wahrgenommen habt. Denn in den letzten Spielen war es so, dass bei 4 Niederlagen in den letzten 5 Spielen, die in den letzten 20 Minuten zustande gekommen sind, weil man da Führungen oder zumindest einen Gleichstand halt verschenkt hat. Und nicht selten war dann das Thema Kraft und Kondition durchaus eins, wo man sagen muss, okay, da konnten die nichts mehr zusetzen und von der Bank kam auch zu wenig. Wie habt ihr das heute gesehen? Weil, ne, könnte man jetzt ja ketzerisch sagen, mit dem ersten Wechsel mit Semic ging es schon wieder direkt in die falsche Richtung.
Ja, ich fand das Thema jetzt heute gar nicht so krass. Also ich habe es jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal gelesen in den letzten Minuten so. Aber ich muss sagen, dass das jetzt nicht unbedingt mein Eindruck war, dass die Mannschaft platt ist. Also der Einzige, bei dem ich mir ehrlich gesagt einen früheren Wechsel gewünscht hätte, ist Dave Gnase, der aus meiner Sicht ein bisschen auf war am Ende. Der auch einer der Spieler ist, der sehr, sehr viel spielt, im Grunde fast jede Minute. Da hätte man über einen Wechsel aus meiner Sicht auf jeden Fall nachdenken können, aber ansonsten war das aus meiner Sicht jetzt nicht so ein Riesenthema, muss ich ehrlich sagen.
Vielleicht, was vielleicht auch daran lag, dass 60 selbst nicht die Mannschaft ist, die bis zum Ende gefühlt angerannt ist, ohne Ende, generell keine absolut schnelle Mannschaft in der Liga ist. Was ja auch dann ein Grund war, warum man Tesche heute gut bringen konnte, nämlich er hat diese Erfahrung und er hat gleichzeitig nicht so ein großes Tempodefizit in seinem erfahrenen Alter, wie es noch, ich weiß nicht, gegen Bielefeld vielleicht der Fall gewesen wäre oder auch gegen die U-Mannschaften der Liga. 60 war halt selber nicht bis zum Ende, dass man gedacht hat, die müssen wirklich aufpassen, sonst fangen die sich noch ein. Kam dem VfL vielleicht auch zugute.
Also können wir sagen, vielleicht als Fazit, ein erster kleiner Schritt, aber noch hat sich die Lage nicht geändert, es müssen mehrere kommen.
Kann man so sagen. Ich meine, der Blick auf die Tabelle sagt weiterhin alles. Da stehen aktuell jetzt 9 Punkte und immer noch die 20 ganz links als Tabellenplatz.
So ist es. Dann gucken wir mal, ob Stefan Wessels noch ein paar Lösungsansätze hat und was er vielleicht auch für die Torwartfrage uns erzählen kann. Und entlassen euch, 22.22 Uhr, Schnapszahl, könnt ihr euch jetzt einen gönnen zum Feierabend, genießt den Abend in München und kommt morgen heile wieder und sagt dem Ordner einen lieben Gruß und Dankeschön, dass er das Ganze jetzt hier noch möglich gemacht hat, um von euch die frischen Eindrücke aus München zu kriegen. Vielen, vielen Dank und ja, gute Nacht.
Danke auch dir fürs lange Aufbleiben und liebe Grüße nach Osnabrück. Servus.
Genau. Ciao.
So, wir springen in den Donnerstagmittag und begrüßen bei uns im Podcaststudio Stefan Wessels, ehemaliger Torhüter vom VfL Osnabrück, von Bayern München, leitet jetzt die Ballschule und hat in der Mittagspause sich dankenswerterweise Zeit für uns genommen. Hi Stefan, moin.
Hallo Benni.
Du hast natürlich ein bisschen was gesehen vom VfL gestern und verfolgst ihn auch schon lange und hast als langjähriger Torwart vor allem Blick auf diese besondere Position. Deswegen gleich eingestiegen mit der Frage, war ja gestern interessant, ein Wechsel auf der Position, 10 Spiele mit David Richter und dann ist auf einmal Lukas Johnson im Tor und zwar genau bei dem Spiel, wo Richter zu seinem Ex-Verein gegangen wäre. Hat dich das überrascht, jetzt der Zeitpunkt auch in der englischen Woche?
Ja, hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Habe ich nicht kommen sehen. Klar, es gibt die Diskussion ja schon seit ein paar Wochen und muss auch ehrlicherweise sagen, es war nicht alles glücklich, was Richter gemacht hat in den letzten Wochen. Es kam mit Sicherheit, glaube ich, dass der Auslöser dieses Gegentor auch war zum 2-1 in Bielefeld.
Ja.
Der auch, kann man drüber diskutieren, also ich sage, er muss ihn halten. Dennoch ist vorne, ich meine, es ist Gnase, der unter den Ball durchspringt, sodass die Sicht für ihn deutlich verkürzt oder die Reaktionszeit deutlich verkürzt ist. Aber viele Aktionen waren einfach dann, oder er war nicht ruhig, war nicht sicher. Mit Sicherheit hat er auch unter der Struktur gelitten, dass wenig Konstanz da ist, oftmals mit seinem Ball am Fuß, wo er doch einige Fehlpässe gespielt hat oder auch seine langen Bälle, die nicht wirklich erfolgreich gewesen sind, die Quote, die nicht gut ist, die meiner Meinung nach auch mit der Mannschaft zusammenhängt, wenn wenig Angebote da sind, wenig Bereitschaft da ist, was auch mit der Situation mit Sicherheit zu tun hat, dass bei allen wenig Selbstvertrauen ist, es sind wenig Spieler, die wirklich gut funktionieren. Und da hat das mit ihnen, glaube ich, auch auf ihn niedergeschlagen. Mhm. Und dennoch hat es mich sehr überrascht, als ich dann gestern gesehen habe, er spielt nicht.
Mhm. Jetzt war mit Lukas Johnson ein anderer Torwarttyp im Tor, sage ich jetzt mal. Also jemand, der schon auch kicken kann, aber vielleicht auch so von der ganzen Art und Weise so ein bisschen. Also er ist älter und ich finde, er kommt mit einer anderen Ausstrahlung. Also mir fällt auf, obwohl es eine Sprachbarriere gibt im Training, kommuniziert er sehr viel mit seinen Vorderleuten und auch sehr viel laut. War das vielleicht auch ein Grund, warum dann Pit Reimers oder das Trainerteam gesagt hat, okay, vielleicht brauchen wir genau das jetzt gerade?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!